Deutschlandfunk Kultur Feature.
Fred S. Ich wurde immer kleiner. Ein Hörstück von Karl-Heinz Schmidt.
Ja, kennengelernt haben wir uns 1961 im April. Und zwar hatte ich da, ich habe mit meiner früheren Freundin, also praktisch, die hat mich sitzen lassen und sie stand da mit einer Gruppe anderer Mädchen zusammen, also auf so einem Karussell. Und da habe ich sie durch einen Freund kennengelernt und den habe ich sie praktisch ausgespannt.
In unserer Freizeit sind wir überwiegend mit dem Moped rumgefahren, baden gefahren, tanzen gegangen. Ja, und naja, ich musste auch arbeiten, war ja in der Lehre, habe Fleischereiverkäuferin gelernt und abends haben wir uns eben getroffen und sind eben mit der Clique immer rumgefahren. Mehr gab es früher eigentlich nicht.
Also sie ist geboren in Spandau und ich bin durch, also bin nicht aus Berlin, ich bin zugereist, 59 und bin in Spandau aber groß geworden, weil meine Mutter hat eher eine Majeire, weil sie war Witwe durch den Krieg. Wir sind nur, wie gesagt, immer zusammen gefahren, mit der Clique tanzen gegangen. Aber wir haben auch Dümmlichkeiten angestellt, so ist es nicht gewesen, aber...
Im Januar 65 haben wir geheiratet. Im April kam dann mein Großer, der Michael. Dann haben wir auch eine Wohnung in Spandau gehabt. Und Moped mussten wir dann verkaufen, ging dann nicht mehr. Und dann sind wir langsam biedere Bürger geworden. Aber mit der Clique waren wir immer noch zusammen. Na, und dann nachher kam unsere Tochter, die kam dann 67. Ja, eigentlich war dann an und für sich ziemlich ruhig um uns rum. Waren wir eben überwiegend alleine, neue Freundschaften und dann sind wir eben nicht mehr so viel weggegangen. Ja, na und 1972 kam dann unser ganz kleiner, das war so ein Nachkömmling, so ein Tropi trotz Pille. Ja, und dann wurde die Wohnung zu klein, dann sind wir nach Moabit gezogen. Da war er damals Reisebusfahrer. Ist immer rausgefahren und dann wurde er zu Weihnachten arbeitslos. Das war das erste Mal, wo er arbeitslos war.
Da war ich also praktisch ganz kurz vor Weihnachten arbeitslos geworden. Musste das erste Mal auf Sozialamt, was ich sonst nie gemacht habe. Und das war mir so peinlich. Hab Geld gekriegt für den Umzug und alles und auch für die Kinder.
Dann haben sie meinen Mann Fahrschein in der Hand gedrückt, wo er mit zum Arbeitsamt fahren sollte. Und da habe ich dann gesagt, wir können aber eine Vollhausfahrtstelle haben in Neukölln. Da müssten wir hinziehen, haben aber nicht das Umzugsgeld. Und dann haben sie uns gnädigerweise den 280 Mark Umzugsgeld gegeben und dann sind wir hierher gezogen und somit hatte ich dann Arbeit gehabt, also vom 1. Januar an 75. Ich habe die Hauswartstelle übernommen, damit überhaupt einer Arbeit hat, denn bei meinem Mann war ja aussichtslos als Kraftfahrer, gerade um diese Jahreszeit rum, da sucht keiner. Ja, na und es klappte alles hier ganz prima und dann hat sich mein Mann ganz doll darum bemüht, eben Arbeit zu finden und fand dann auch, wie gesagt, bei Firma Vollbrecht hier in Berlin als Kipperfahrer.
Dann habe ich gearbeitet bis August 76 dort und ich habe aufgehört eigentlich damals, weil mir es zu lange Arbeitszeit war. Ich habe 11, 12 Stunden gearbeitet und das hat meine Frau nicht gefallen, das hat auch hier nachher ergeben, weil ja die Hauswartstelle praktisch für eine Person eingerichtet ist, aber müssen zwei Personen anwesend sein wegen Kleinarbeiten, also Wasserscheiben auflegen, also Wasserhähne reparieren und sowas. Und das konnte meine Frau nicht. Und dann habe ich dort aufgehört und bin als Fernfahrer gegangen, sodass ich immer jeden zweiten Tag vollständig zu Hause war. Ich habe dann einen Unfall gehabt bei der Fernfahrerei. Und zwar mussten wir, wenn wir reingekommen sind, selbst die Züge zum Entladeort fahren. Die Planwagen, die haben oben Dachholme. Und da ist ein Dachholm oben aus der Ankerung raus gewesen und das habe ich nicht gesehen. Und beim Karton wegnehmen, hing der Bus auf dem Seitenfahren und der eine Karton hat den noch gehalten. Und da kam eine Eisenstange und die fiel mir hier auf der Seite auf den Kopf, aus der rechten Seite. Und ich habe aber weitergearbeitet, da es trotzdem ein bisschen geblutet hat. Und bin nachmittags um 4, wo ich den Feierabend hatte, nach Hause gekommen und habe mir gleich ein Bett gelegt, habe gesagt, ich habe Kopfschmerzen und es blutet hier aus dem rechten Ohr ein bisschen raus. Und meine Frau hat die Feuerwehr geholt, weil ich dann auf einmal weg war.
Er war krankgeschrieben und er hatte eine Gehirnerschütterung gehabt. Und dazu möchte ich noch sagen, durch den Unfall ist es gekommen, weil du überarbeitet warst. Denn also 12, 14 Stunden durften sie immer fahren. Und noch länger und dann noch abladen. Der Chef hat immer gesagt, es geht, es geht. Ich habe das früher auch gemacht und durch die Übermüdung kam dann der Unfall. Und dann war er zu Hause und der hatte so wenig Leute gehabt und dann bekam er die Kündigung.
Ja, und dann in der Krankheit bin ich dann zum Arbeitsamt gegangen und habe mich arbeitslos gemeldet. Und dann durch, wie gesagt, bin ich bis Ende des Jahres 1977 arbeitslos gewesen.
Als ich mit meinem Papi auf dem Arbeitsamt war, war da so ein Häuschen, also ganz zuerst, und da hat er sich gemeldet und dann hat er dann so eine Böen gekriegt und ich habe mit ihm, glaube ich, so geredet. Da war ich ja nicht mit bei, ich habe draußen gewartet.
Überhaupt auf dem Arbeitsamt zu sitzen, ja, als normaler Bürger, also habe das jetzt immer mein Leben lang gearbeitet und sich da so behandeln zu lassen, ja, als wenn man doch irgendwie der Letzte wäre. Weil da kriegen sie eine Nummer, eine Stammnummer nennen die das und dann läuft alles nur noch nach Nummer, Schema Nummer ab. Und also der Mensch ist in dem Moment nur eine Nummer gewesen und ich war noch nie in meinem Leben eine Nummer. Ich war immer ein Mensch, ich habe immer gearbeitet. Und dann auf einmal so dahingestellt werden als Nummer, also das ist ein bisschen viel gewesen. Also.
Und dann haben sie gesagt, sie kriegen dann und dann ihr Geld und dann kam es nicht. Dann ist mein Vater wieder hingegangen und ich habe ihn dann immer gesehen, wenn er vom Arbeitsamt zurückkam, wenn wir nur weniger Stunden hatten in der Schule.
Es ist ein bisschen unbehaglich gewesen, die erste Zeit zum Arbeitsamt zu laufen. Also ich persönlich gehe sowieso ungern zu Behörden. Also ich habe irgendwie da keine richtige Meinung dafür. Und wenn man so unten die ganzen Gänge sieht, wo die Vermittlerstellen sind, wo man ja sich dann immer melden muss, zur Vermittlerin heißt es, oder Vermittlungsstelle, und die ganzen Leute sieht, ich meine, das ist doch nicht so. Man kennt ja keinen und man kommt auch gar nicht in Gespräch mit den anderen. Entweder hat man eine Zeitung bei, man liest, und eine Zeitung ist ja schnell ausgelesen, ich meine, man liest ja nicht alles. Und da habe ich gesagt, mir ist immer so langweilig, warum, komm doch mit. Und da ist sie dann die anderen Male immer mitgekommen. Da konnte man sich unterhalten oder... Man hat über das gesprochen, man hat dann auch manchmal gelästert, guck mal, wie sieht der aus oder wie sieht der aus.
Da waren ja auch Typen mit bei, also manchmal dann können sie so dann direkt sehen, also das sind Arbeitslose, die gerne arbeitslos sind. Und uns hat mal einer angesprochen, der hat neben uns gesessen, da war ich das erste Mal mit bei und der klagte uns so sein Leid, ja, und er hat eine Arbeit bekommen und die hat ihm überhaupt nicht gefallen und dann hat er gleich gekündigt und ist ja wieder arbeitslos und die zahlen ihm kein Geld und der... Hatte dann auch also eine Flasche bei gehabt und dann nahm er mal zwischendurch ein. Also da hat man dann so direkt gemerkt, das sind also Typen, na, denen macht das also weiter gar nichts aus, nicht?
Aber bloß ein dummes Gefühl ist es doch gewesen, einmal zum Arbeitsamt hinzugehen. Weil ich meine, wir wohnen ja nun hier draußen in der Kölnischen Heide schon jetzt über 3 Jahre, also wir sind im 4. Jahr hier. Und wenn man früher mal vorbeigegangen ist und hat gesagt, guck mal, die laufen schon wieder zum Arbeitsamt und die sind schon wieder so viele. Da hat man ja nicht gedacht, dass man selber mal in dem Problem kommt und immer dahin rennen muss.
Ja, aber der Clou bei der ganzen Sache war das, es wurde dann alles aufgenommen, wie es eben so üblich ist, was ja Stunden dauert. Sie hören denn von uns, ja. Das war gegen 4 Wochen, wir hörten nichts.
Ich meine, wir haben schöne Zeiten erlebt, ja, vorher, wo das ganze Geld da war. Man konnte sich leisten, man konnte ausgehen, man konnte tanzen. Und das ist auf einmal alles weggefallen. Man konnte nicht mehr, wie gesagt... Es sind so viele Kleinigkeiten gewesen, ich konnte mir nicht mehr für mein Hobby, ja, das hat sehr, konnte ich nichts leisten. Ich meine, das konnte nun in dem Moment zurückstecken, das war nicht so schlimm. Aber man war gewohnt, wenn man sich ein Teilchen gewünscht hat, konnte man sich holen, weil das Geld war ja da.
Mein Mann hat vorher die Woche 600 Mark nach Hause netto gebracht, wie gesagt, mit 12 und 13 Stunden Arbeitszeit. Und dann haben wir halt auf den Kopf gehauen. Wir haben nie so viel Geld gehabt und haben uns Möbel angeschafft, na, und gekauft. Die Weltmeister sind öfters tanzen gegangen und kein Rückhalt.
Also wie gesagt, wir haben ein bisschen Larifari gelebt. Also Geld auf hohe Kante kannten wir nicht. Ja, das ist alles nicht in unseren Kopf reingegangen. Wir haben das Geld, wie wir es verdient haben, haben wir es wieder praktisch mit vollen Händen ausgegeben. Und jetzt kein Geld da.
Und das Geld, was ich, wie gesagt, gebracht hatte in der Zeit mit der Hausverstelle, war nicht viel. Ich bekam immer noch knappe 1000 Mark raus, wenn die Miete ab war. Und davon mussten wir an eine WDB 150, an eine Berliner Bank 100, dann ging die BWAG ab, Telefon.
Meine Eltern haben gesagt, wir können es nicht mehr so mit ins Geld rumschlüren, wie wir sonst immer waren. Wir müssen jetzt so ein bisschen, ihr könnt jetzt nicht mehr so viel Taschengeld kriegen. Also ihr könnt nur noch 2,50 Mark kriegen oder nur noch 2 Mark. Und dann dürft ihr nicht böse sein, wenn ihr weniger kriegt, weil Papa arbeitslos ist. Er muss suchen.
Was aber eben am schlimmsten ist, das sind die Kinder. Denn sie können keinem Kind klar machen, Papa hat kein Geld. Mal morgens, die Kinder sind gewohnt, immer morgens Schrippen zu essen. So hat das immer schon angefangen. Und dann haben sie morgens gesagt, was denn, keine Schrippen? Nein, keine Schrippen. Wir haben kein Geld. Na, dann guckten die einen ganz groß an, die glauben einen das nicht.
Wir haben das versucht klar zu machen und den Micha, den habe ich auch nicht so oft gefragt. Aber der Micha hat dann immer öfters gefragt. Am meisten hat der Dirk gefragt, ob er Taschengeld kriegt. Weil meine Eltern ihm das dann noch nicht klar machen konnten. Auf jeden Fall würde ich nicht immer gleich losschreien, so wie meine Mutter. Die schreit nämlich immer gleich los dann.
Ich konnte nicht zum Friseur gehen, ich konnte gar nichts mehr, ich konnte überhaupt nicht mehr. Wenn eine Freundin mich angerufen hat, Gabi, komm, wir gehen beide bummeln. Ich gehe gerne bummeln zu C&A. Und wenn ich bloß 50 Mark in der Tasche habe, kann mir irgendwas kaufen. Alles musste ich absagen.
Als ich kein Taschengeld von meinem Vater gekriegt habe, habe ich immer nach die alten Leute gefragt, ob ich sie helfen sollte. Da haben sie gesagt, ja, mein Junge, kannst mir das und das kaufen, wa? Dann habe ich gemacht, dann habe ich immer einen Mark oder einen 50-Pfennige von die Frau gekriegt, von den alten Leuten.
Und dann ist meine Tochter nach Hause gekommen und hat mir einen Brief mitgebracht. Das Gespräch war schon vorher bei Elternversammlung, wir fahren zum Schullandheim und so viel Geld kostet. Ich weiß nicht, es waren wohl eine 90er Mark, was man bezahlen musste mit Taschengeld. Ja, wir haben kein Geld. Und dann hieß es, dann hat meine Tochter gesagt, ja Mutti, da gibt es denn für ganz besondere Fälle, dann bezahlt es das Amt. Sind wir zur Elternversammlung hingegangen, uns ist beiden echt die Muffe gegangen, das kann einen gar kein anderer Mensch nachfühlen. Dann bin ich reingegangen, habe ich gesagt, Frau Lotzimitz, können Sie bitte mal rauskommen? Dann ist sie rausgekommen und dann habe ich rumgedruckt, sagt sie, na, was haben Sie denn? Sie ist sehr vernünftig und so. Ich sage, mein Mann ist arbeitslos, ja, das weiß ich. Ich sage, und ich muss Ihnen leider sagen, meine Tochter kann denn nicht mitfahren, ich habe nicht das Geld. Sagt sie, nur machen Sie sich mal keine Gedanken. Denn eben, wie gesagt, dann machen wir das eben so, dass ihre Tochter eben so ein besonderer Fall ist, dass sie eben das Geld dann kriegt. Sie brauchen, ihr muss das Taschengeld mitgeben.
Unterhalten habe ich mich nicht mit meinen Schulkameraden, weil meine Mutter sagt, dass es nicht jeder wissen braucht, dass mein Vater arbeitslos ist. Die würden gleich über uns sprechen und so.
Ja, aber ich habe genau gewusst, dass da noch andere Leute arbeitslos waren aus ihrer Klasse. Und dann sagte noch die Lehrerin zum Abschluss der Elternversammlung, so und so viele Reisen sind noch offen für solche, die kein Geld haben und die arbeitslos sind. Es ist keiner aufgestanden. So peinlich ist einem das. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, wenn ich nicht die Lehrerin draußen gesprochen hätte, ich hätte auch nicht aufgestanden. Ich hätte mich niemals getraut, vor allen Leuten zu sagen, können Sie mir bitte die Reise geben, das Geld, wir haben kein Geld.
Wir wohnen auch immer selber, weil wir unser Taschengeld nicht gekriegt haben. Und dann hat Papa, wenn er mal Geld gekriegt hat, dann hat er es Mutti gegeben und dann fing er auch an zu trinken. Und Mutti, die hat dann fing an zu schreien und dann wurde sie mal ganz wütend.
Dann wissen Sie, wenn das Geld nicht reicht, dann können Sie können mir sagen, die Liebe, die kann noch so groß sein. Das ist, wenn kein Geld da ist, dann ist vorbei. Die meisten sagen immer, ja, wenn Geld wenig da ist, dann vertragen sich die Leute, also das ist alles Quatsch. Wenn dann die Kinder ankommen und sagen, Mutti, kannst du nicht mal oder die wollen zu irgendeinem Geburtstag gehen und ich sage, du kannst da nicht hingehen, ist kein Geld da, dann fangen die an zu heulen und im nächsten Augenblick steht er dann in der Tür und ist zu Hause, kraucht nur um einen rum. Man kann nichts machen, Sülz da.
Und der Doktor hat sie dann ganz wurscht gemacht, hat immer gesagt, krieg ich meine Mark, krieg ich meinen Fuffi. Und wenn meine Mutter mit ihm einkaufen gegangen ist, hat er immer gesagt, krieg ich das. Und meine Mutter hat immer gesagt, nein. Und dann hat sie den Doktor immer gehauen etwas. Und Papa, der hat dann getrunken und dann haben wir uns da eingemischt.
Und vor allen Dingen, die Kinder haben das ja auch mitgekriegt, nicht? Und dann haben die gesagt, warum gehen denn andere Väter arbeiten? Warum gehst du denn nicht arbeiten? Du bist ja schon wieder besoffen. Die Kinder haben sehr darunter erlitten, der Große hat nachgelassen und sehr aggressiv ist er geworden, der Große. Habe ich sehr viel Ärger mit ihm gehabt. Also was überhaupt nur ein Junge machen konnte, geklaut wie so ein Rabe. War sagenhaft, das, was sie zu Hause nicht gekriegt haben, haben sie sich zusammengeklaut, die Kinder. Gab das also wieder Ärger, ne?
Manchmal bin ich dann auch losgegangen in so eine Geschäften, habe mir so Süßigkeiten geklaut. So, auch so Snickers, Reider, Tafelschokoladen. Dann bin ich reingegangen in das Geschäft, habe gesagt, ich wollte mal gucken. Und dann habe ich so umgeguckt. Dann hat keiner zu mir geguckt. Dann habe ich einfach genommen. Dann habe ich gesagt, ich wollte mal gucken, wie teuer das war.
Also da meine Tochter hat uns immer 100 Mark gestohlen gehabt. Und das habe ich mitbekommen. Zwar in diesem einfachen Grund, ich wusste, wie viel in der Kassette drin war. Und Da habe ich meine Frau zur Rede gestellt, du sag mal, wo hast du die 100 Mark gelassen? Also da fehlen 100 Mark. Da sagst du, nein, das kann nicht stimmen. Sag ich, das kann doch nicht geklaut worden sein.
Na, meine Mutter, die hatte am Tag Geld gezählt und da waren 400 Mark drin und ich habe mir einfach den Kassenschlüssel genommen und habe mir die 100 Mark rausgenommen, weil ich kein Taschengeld gekriegt habe und meine Mutter hat auch das Geld mal zurückgelegt für eine Reise und da habe ich das ausgegeben und denen habe ich 5 Mark gegeben, der Gundula habe ich 5 Mark gegeben und Jennifer habe ich 5 Mark gegeben und dann habe ich mir immer Süßigkeiten dafür gekauft, bis mein Bruder einmal kam und hat gesagt, ich soll nach Hause kommen.
Und dann sagt er, kann ich annehmen, dass Christine uns die 100 Mark genommen hat. Jedenfalls kam sie nach Hause und habt ihr gleich auf den Kopf drauf gesagt, sag mal, wo hast du die 100 Mark gelassen? Da hat sie einen vollkommen roten Kopf gekriegt und wusste und hat dann zugegeben, dass sie die Schulden hatte.
Und dann hat mein Vater es hingegangen, hat sie gesucht und dann wollte mein Vater sie zuerst in Heim stecken. Aber wäre meine Mutter nicht da gewesen, hätte sie wirklich in Heim gebracht. Dann wäre sie jetzt in Heim.
Also ich wollte sie einen ganz schönen, also kann man ruhig sagen, Arsch versohlen. Was meine Frau sagt, nee, das geht nicht, wir geben das Stubenarrest. Naja, hin und her und da hat meine Frau mit Lausi, also mit ihrer Lehrerin gesprochen.
Lausi hat gesagt, sie soll mich nicht in Heim schicken. Dann hat Lausi mit mir geredet. Und ich habe gesagt, dass ich sowas nicht mehr mache. War ja bloß so, weil ich kein Taschengeld mehr gekriegt hatte.
Also immer wenn die Kinder was ausgefressen hatten und ich wollte sie bestrafen oder irgendwie Maßnahmen ergreifen, hat sie immer dagegen geredet. Ja, und das war, hat sie nicht wollte sie nicht einsehen.
Nee, da bist du jetzt auf mehr ins falschen Dampfer. Ich habe das schon eingesehen, bloß du hast deine Kinder nur erzogen, wenn du was gesoffen hast. Und ich habe das nicht zugelassen, dass du dich ansonsten nicht um deine Kinder kümmerst. Dass du gesagt hast, mir ist die ganze Familie Arsch egal. Und wenn du was gesoffen hast, dann hast du gemeint, du musst den Vater herauskennen. Und darum habe ich mich eingemischt. Und das ist nicht richtig, wenn jemand irgendwas getrunken hat und dann hast du den Kindern Arsch vollgehauen. Du hast ja nicht gemerkt, wie viel Kraft dahinter gelegen hat. Und überhaupt, entweder wenn du was gesoffen hast, warst du herzensgut, hast ihnen Geld geschenkt oder hast sie total verwöhnt. Und wenn ich mich mit dir gezankt habe wegen des Alkohols und du hast gemerkt, du kommst an mich nicht mehr ran, ich lass dich abblitzen. Dann hast du dir die Kinder gegriffen.
Wir haben dann immer andere Kinder gefragt, ob sie uns Geld ausleihen können. Die Jennifer geht in meine Klasse, von der habe ich mir immer Geld ausgeliehen. Und dann gab es auch immer Ärger, dass ich nicht so schnell zurück sein konnte. Und dann wurde der Vater auch arbeitslos von der Jenny. Und dann waren wir beide so gleich und dann haben wir uns öfters gestritten. Dann hat sie mich gefragt, ob ich schon Geld ausleihen kann. Dann habe ich sie gefragt. Und wie immer hat sie Nein gesagt und ich habe auch immer nur Nein gesagt. Weil wir ja kein Geld hatten und sie hatten auch kein Geld.
Ich gebe ehrlich zu, ich habe mir nicht getraut, irgendwo Geld zu borgen. Oder ich war auch zu feier dazu. Ja, ehrlich gesagt, ich war zu feier und das habe ich immer alles auf meine Frau abgewälzt. Und die hat das gemacht.
Da war ich dann immer der treibende Kai. Ich habe dann immer bloß gesagt, na du, das Geld ist nicht da, wir brauchen Geld. Naja, dann hat er gesagt, na dann sieh doch zu, wo du herkriegst, denn seine Mutter gab nichts.
Die hat immer gesagt, ich habe euch immer gesagt, spart, spart, spart. Es können nur schlechte Zeiten kommen. Wir haben nicht drauf gehört. Und wurde uns wirklich kann man sagen, dreckig ging, hingefahren und sagt, Mutti, kannst du uns nicht mal, hat gesagt, ich habe nichts, ich habe nichts. Das waren immer die großen Antworten, ich habe nichts. Sie ist verwitwet und sie hat, wie gesagt, auf den Standpunkt gestanden, bist du Gottes Sohn, so hilf dir selbst. Das ist meine Mutter.
Ja, meiner Mutter habe ich das nicht viel erklären brauchen. Da habe ich dann bloß immer gesagt, du kannst sie mir nicht mal Geld borgen. Wir haben kein Geld. Und sie zog dann immer schon Flunsch und sagte, naja, du schuldest mir immer noch Geld. Und wie oft denn nur noch? Und ich habe ja kein Geld. Also das war meiner Mutter gegenüber, war das schon ein sehr dummes Gefühl. Ich meine, das ging immer noch, weil es meine Mutter war.
Aber ich war so feier. Ich habe mir nicht getraut. Ich weiß nicht, ich habe mich irgendwie ein bisschen geschämt oder was. Ehrlich, ich habe auch den Mut nicht dazu gehabt, jemand anzupumpen. Ich habe immer so gesagt, so Gabi, Mensch, mach du das doch mal und frag doch mal.
Aber bei Freunden, das war also ganz furchtbar. Ich bin dann immer hingefahren, meistens dann abends und so auf Besuch hinaus. Und man hat also hinausgeschoben, mein ganzer Gedanke, wenn man da gesessen haben, die haben das ja nicht gewusst, was man nun von ihm will im Grunde genommen. War immer, wir haben uns unterhalten und über unsere Probleme gesprochen. Und Der ganze Abend, da habe ich mich bloß mit dem einen Thema immer befassen müssen, wie bringst du denen das bei, dass sie dir 100 Mark leihen können. Naja, und dann kurz bevor wir eben dann gegangen sind, dann habe ich dann immer gesagt, du Inge, das waren also die Bekannten, die uns überhaupt meistens Geld geliehen haben, kannst du mir nicht wieder aushelfen?
Ich habe früher immer von meinen Freunden mit Geld gepumpt, 1-2 Mark, und dann konnte ich manchmal nicht zurückzahlen. Da habe ich meine Mutter gefragt, kannst du mir Geld geben? Und sie sagt, warum denn? Dann habe ich angewartet, Mutti, ich habe mir von Freunden Geld ausgeborgt. Da hat sie mit mir geschimpft, du sollst dir doch nicht Geld ausborgen, du kriegst doch Taschengeld. Da habe ich aber gesagt, wir kriegen immer nur so wenig, weil Papa immer so trinken tut. Und dann, naja, konnte ich manchmal noch nicht zurückzahlen. Dann habe ich gesagt, weißt du, ich kann jetzt nicht zurückzahlen, weißt du, mein Vater, der gibt mir nicht immer so viel Taschengeld. Und dann waren sie natürlich sauer auf mich gewesen, meine Freunde.
Ich habe zu den Kindern immer wieder gesagt, dass sie nicht sagen sollen, dass ihr Vater arbeitslos ist. Aus dem einfachen Grunde, weil mir das peinlich war, ja. Das finde ich nicht schön, wenn sie dann alle denken, na, die sind aber arm, wird man gleich so abgestempelt, ja, so arbeitslos.
Nur da Jennifer habe es erzählt, weil ihr Vater ja auch arbeitslos ist. Mit der habe ich mich dann immer unterhalten. Ja, sie hat mich dann immer gefragt, wie es bei uns so ist. Habe ich ihr erzählt, dass mein Vater also ausflippt und meine Mutter flippt aus. Und sie hat mal gesagt, dass ihre Mutter ganz ruhig bleibt, aber der Vater, der haut sie dann immer so.
Und die werden ja meistens alle über ihren Kamm geschert, dass man dann sagt, naja, das ist ein Arbeitsloser, das ist ein richtiger Penner, weil wird da vielleicht, die wissen ja nicht, warum er arbeitslos ist. Der ist zu faul zum Arbeiten. Ich schon, so habe ich ja früher normalerweise auch gedacht, habe gesagt, naja, wenn einer arbeiten will, dann findet er auch Arbeit. Das ist immer mein Reden gewesen, ich sage, also die gibt es ja nicht. Überall gibt es Arbeit. Und deswegen war mir das echt peinlich, dass sie gerade uns getroffen hat. Dann habe ich gedacht, na, die anderen denken genauso, wie du bisher darüber gedacht hast. Und dann habe ich immer gesagt, bloß nicht das sagen und so. Papa ist ihm krank oder irgendwas erzählen, aber auf keinen Fall, dass er arbeitslos ist.
Also mein Vater hat mir gesagt, dass ich nicht darüber reden soll. Aber ich wollte nicht darüber reden, weil manche Kinder ja darüber sagen, der Vater hat keine Arbeit und die haben nicht so viel Geld und die können sich gar nicht die Wohnung leisten und so. Ich möchte nicht gerne, dass man über uns redet. Weil manche, die erfinden noch da so Lügen drüber. Vielleicht die Kinder aus unserer Klasse erzählen das den anderen und die anderen erfinden Lügen dazu und erzählen das immer weiter und die erfinden immer mehr Lügen dazu. Ja, dann denke ich, die wollen ja nicht mehr mit mir spielen oder die reden nicht mehr mit meinem Vater oder die reden nicht mehr mit mir vielleicht.
Ich habe also das persönliche Gefühl gehabt, solange wie du Geld hast, bist du wer, hast du nichts mehr. Bist du nix. Also ist man kein Mensch mehr.
Wir haben öfters mal so Feten gegeben, dann so die ganze Meute so dann zusammen, naja, und dann wollen sie was trinken, dann haben wir schön abends Essen gemacht und das Huni ist dann im Nu weg.
Wir konnten uns ja nichts leisten. Wie gesagt, wir haben die Bekanntschaften, die sind mit angerufen, kommt damit. Nee, können wir nicht. Praktisch, wir sind ja fast jedes Wochenende mit denen zusammen gewesen.
Dann hatten wir immer Essen gemacht, der eine chinesisch, der andere jugoslawisch und so. Und wir waren da und die hatte auch ein spanisches, eine Paella hatte sie gemacht. Und beim Essen, da sagte dann auf einmal die Jutta, naja, das nächste Mal, da könntet ihr dann mal wieder essen gehen, wenn wir dann tanzen gehen, dann kommen wir mit zu euch, ne? Naja, und ich druckste dann nun so rum und wollte dann nun sagen, das geht nicht. Und immerhin, wir waren ja immer 6-8 Mann ungefähr, immer 3 oder 4 Pärchen. Und hab dann gesagt, na, können wir nicht erstmal denn zu der Petra hingehen? Und da hat sie dann gesagt, na, warum denn? Du bist doch dran und so, wir wollen dann zu dir kommen. Und da habe ich dann gesagt, na, ich hab das Geld nicht, das reicht nicht und für das Essen und so. Und da haben sie also sich alle angeguckt und grienten so. Und dann war weggegangen und beim Tanzen direkt, dann waren sie so ganz komisch zu uns und hatten uns so geschnitten gehabt.
Also das war das letzte Mal, das war im Joy. In der Diskothek, im Joy, also im Europacenter. Und da war mal üblich, wir haben dann nicht nur diese kleinen Getränke bestellt, weil es in der Zeit doch ein bisschen teurer war, auch für alle Beteiligten, sondern wurden immer diese Flaschen gleich bestellt. Also eine richtige eine Flasche bestellt und jedes Mal hat jemand anderes also die Flasche bezahlt. Und wo ich das nicht mehr konnte, haben sich die Bekannten sich dann alleine eine Flasche gekauft und wir, also meine Frau und ich, haben den abgekriegt mir. Die haben gesagt, ihr zahlt eure Getränke alleine. Und da haben wir das richtig mit, also spitze gekriegt, also für sie sind wir jetzt tabu. Also sind wir unterm Tisch. Aber war, finde ich, auch ein bisschen gemein. Ich meine, wenn man so jahrelang zusammen ist und alle dann auf einmal, man hatte da nicht mehr. Da haben wir das richtig mitgekriegt, dass wir jetzt also praktisch für die Null sind.
Naja, und dann sind eben Freundschaften in die Brüche gegangen. Also wie gesagt, uns ist nur eine Freundschaft erhalten geblieben in Spandau. Jahrelang sind wir mit denen zusammen, das sind Inge und Eckart.
Das ist ja eine Bekanntschaft, das ist eine richtige Freundschaft schon, die kann man ja nicht mehr aus der Welt schaffen. Ja. Das ist wirklich eine Freundschaft gewesen, die auch uns durch dick und dünn geholfen hat. Und die würden immer sagen, mich habt ihr denn Kummer und was ist. Also praktisch wie ein Bruder, ja. Das sind die Einzelnen, die wirklich von den früheren Bekannten uns geblieben sind.
Da konnten wir anrufen und sagen, Inge, kannst du mir nicht mehr helfen oder so. Oder die hat dann gesagt, na pass mal auf, ich habe auch nicht so viel Geld, aber kommt doch übers Wochenende, schnappt euch die Kinder, schlaft bei uns, dann esst ihr bei uns Mittag. Aber die kann wirklich, die kann aus nichts, kann die was machen. Das ist eben so eine richtige, typische Hausfrau, was ich also nicht kann. Ich bin also nicht so eine besonders gute Hausfrau und ich greife eben gerne mal zu den künstlichen Mitteln und so, dass ich dann sage, naja, dann mache ich eben eine Büchse auf und so weiter. Und das ist natürlich eine Sache, wo man dann sagt, oh ja, jetzt kommt's aber hart. Ich habe erst jetzt, muss ich ehrlich sagen, vorher ja gelernt, einwecken. Ich meine, sie konnte einwecken. Dann haben uns die Mieter hinten aus dem Garten Obst geschenkt. Ich mache Marmelade selbst. Da habe ich früher drüber gelacht. Ehrlich, da habe ich schallend gelacht. Da habe ich gesagt, wie kann eine Frau, die aus diesem Jahrhundert stammt, überhaupt einwecken? Die passt ja nicht in die Welt. Also dann passe ich jetzt auch nicht mehr in die Welt, dann ich mache es jetzt, ja.
Um zu sparen, haben wir versucht, alle beide irgendwie einzuschränken. Und früher, also ich habe da auch meine Modelleisenbahn, mein Hobby, und da habe ich die ganzen Teile, also Elektroteile, alle weggegeben zur Werkstatt, um reparieren zu lassen. Kostet natürlich ein Heidengeld. Nun habe ich mir die Ersatzteile selber gekauft, weil noch nicht so viel Geld vorhanden war, und habe alles selber gelötet. Die Trafos und Lokomotiven, auch selbst Oberleitungsmaster und alles. Ich habe mit der Eisenbahn gespielt, um abzuschalten, um vollkommen an Redanken zu kriegen. Weil ich wusste ja nicht, was wird sein, was kommt, weil ich ja immer zum Arbeitsamt musste, zur Meldestelle, um mich vorzustellen.
Das ging ja davor, diese ewigen Anrufe. Und niemals war die Akte aufzufinden, die schwirrte da irgendwo rum. Und ich hatte x-mal angerufen, erstmal schon, ehe man da rankommt an das Telefon. Man darf hier eine halbe Stunde klingeln lassen, bis überhaupt mal einer annimmt. Ist ja immer besetzt beim Arbeitsamt.
Wenn ich mal alleine gewesen bin, dann bin ich reingegangen, habe mir dann den Psalm angehört. Also praktisch, wir finden Ihre Akte nicht, wir können nicht machen, wir geben Ihnen Bescheid. Ja, dann haben praktisch von jedem Mal zu jedem Mal wollten Sie mir Bescheid geben. Und ich habe hier nie Post erhalten.
Und wenn man denn den richtigen an der Strippe hat, dann erklärt der einen prompt, also Sie sind hier verkehrt verbunden, muss Sie weiter verbinden. Dann ist es laufende Meter besetzt. Ja, und dann kam die Frau endlich an den Apparat und die war ziemlich krass und erklärte mir, also ja, Ihre Akte ist nicht auffindbar, dann gehen Sie doch zum Sozialamt hin und knallte den Hörer auf.
Und meine Frau sagt, jetzt komme ich mal mit. Na, wir dann hoch und da bin ich gar nicht mehr zu Wort gekommen, sondern meine Frau hat alles gemacht. Die war dann schon so wütend geworden, weil wir noch kein Geld hatten. Und da gab es einen heftigen Wortwechsel und hat sie geantwortet, ich bringe die meine Kinder her. Die war völlig auf einmal so aus dem Häuschen.
Und da ist mein Mann so hingegangen und hat damit die Faust auf den Tisch gehauen und hat gesagt, was bilden Sie sich eigentlich ein, wer ich bin, wenn die arbeitslosen Penner hier draußen das Geld kriegen und werden sie nicht anmaßen, schrie sie dann gleich. Und ich kriege das nicht. Und da ging er so rüber und griff sie so an eine Bluse. Und
dann wurde ich so wütend und habe dann praktisch so richtig gesagt, und jetzt leckt mir praktisch am Hintern und Scheiß hier und alle. Und habe ich dann die Frau dann so an der Handgelenke habe ich sie gegriffen. Ja, nicht an, also am Kragen, aber wäre es nicht, also an der Handgelenke. Aber ich dachte, wenn die jetzt nicht endlich Geld geben, sage ich, ist hier was los.
Da habe ich gesagt, Mensch, Fred, hör auf, ja. Und da guckte er mich so an und schreckte zusammen. Und da hat sie dann auch gar nichts mehr gesagt. Sie wurde ganz ruhig und hat gesagt, gehen Sie mal raus, Herr Schumacher, und beruhigen Sie sich erstmal und so nicht und setzen sich mal hin.
Aber da ich so richtig wütend wurde und da die Frau praktisch da richtig mal aufgemischt hätte, daran ist meine Frau schuld. Die hat mir vorher so richtig gestachelt. Die hat mir dann gesagt, du bist eine Memme. Und das wurmt einen dann ja, du bist ein Feigling. Aber nicht so laut, das vor alle Leute. Auch schon zu Hause hat sie das dann mal gesagt. Ja, sonst, ich hätte mir das nie getraut. So. Ich bin Behörde gewesen, aber ich habe gedacht, Behörde ist was, höret. Kannst du nicht, aber ja, also ich hätte mir das noch nie im Leben getraut, da die Frau irgendwie da irgendwie anzufassen oder was.
Dann rannte sie da rum, immer hin und her. Und ungefähr nach einer halben Stunde kam sie wieder und entschuldigte sich. Da habe ich noch gesagt, na nun ist was verkehrt. Ich sage, du holst die bald über den Schreibtisch und die entschuldigt sich. Und da sagte, die Akte hat beim Abteilungsleiter gelegen und das Schriftstück, das ihnen zugeschickt werden soll, liegt in ihrer Akte beim Abteilungsleiter. Und der hat das vergessen zu unterschreiben und die Akte rauszugeben.
Ich durfte dann draußen im Gang nochmal Platz nehmen, aber bei der Berechnungsstelle. Und nach 10 Minuten habe ich dann so eine Art Computerkarte gekriegt. Das, also da stand drauf, Scheck, Computerkarte. Bin dann nach oben gegangen zur Kasse. Und da habe ich dann den ersten Mal dann die 900 Mark bekommen.
Da waren wir natürlich alle happy, nicht? 900 Mark, aber wie schnell sind 900 Mark weg? Davon mussten wir ja schon ein paar hundert Mark wieder an Schulden zurückzahlen.
Ich bekam alle 14 Tage dann vom Landesarbeitsamt eine Bescheinigung, was mir dann durch den Geldboten, also durch den Briefträger, zugestellt wurde. Es waren immer 330 Mark und ein paar Pfennig. Also
vom Arbeitsamt Geld hat nicht gereicht, bekam man dann mal Geld, dann musste man die Schulden bezahlen. Dann hat man bis Mitte des Monats gereicht, dann war wieder das Geld wieder alle. Dann fing das Gleiche wieder von vorne an, diese Pumperei überall und diese Erniedrigung. Mit allem drum und dran sind sie immer zu mir gekommen und wenn dann kein Geld da war, dann habe ich die Schuld gehabt, dann habe ich entweder zu teuer eingekauft. Und zu diesem Zeitpunkt noch alle Sachen kaputt gegangen, alles musste neu gekauft werden. Und das war mir einfach zu viel. Das war mein größter Traum es gewesen, frei zu sein, tanzen gehen, dich amüsieren und andere Männer auch, bin ich ganz ehrlich. Also der hat mich gar nicht mehr interessiert. Den fand ich also echt blöde. Wenn der so besoffen nach Hause kam, der sah immer richtig eklig aus und war ja nicht mehr mein Fall. Und hatte auch dann immer das Gefühl, du verpasst was, du hängst dein ganzes Leben an so einen ollen Suffkorb, der nicht arbeiten geht und dann hast du 3 Kinder am Hintern zu hängen. Also mein größter Wunsch war immer weg.
Na, die erste Zeit habe ich mir ein bisschen im Haushalt gekümmert. Hab das gemacht. Und zum Schluss, also das erste Vierteljahr, wollen wir so sagen, und die restliche Zeit habe ich mir einen Fleckmaß zugelegt, habe ich mir fast gar nicht gekümmert. Das ist wirklich gewesen, auch schwer für ihr gewesen, weil sie dann mit den 3 Kindern musste dann machen und mich praktisch mitbedienen. Und
der hat echt Pascha Allion an Tag erledigt, nicht? Er hat gesagt, so, den könnt ihr mir alle machen. Ich musste morgens aufstehen, musste die Kinder für die Schule fertig machen. Graf Koks, habe ich immer gesagt, liegt. So fing das an. Ich sage, hier lieber rüber zum Arbeitsamt, kümmere dich um Arbeit. Ich brauche da nicht hin, ich brauche bis die Woche einmal hin.
Er hat sich dann immer so nachgesehen, den LKW zu fahren und so. Und dann hat er sich eine Eisenbahn dazu geschafft. Das ist dann immer sein Hobby jetzt.
Dann hat er Langeweile. Dann hat mein Mann eben, wie gesagt, ein Hobby, das ist Eisenbahn. Dann hat er damit gespielt. Was ich als Frau also echt furchtbar fand, nicht? Dann habe ich gesagt, also ich verstehe nicht, andere Männer gehen arbeiten. Warum gehst du nicht arbeiten? Und so wird man dann also, wie gesagt, irgendwie dann so richtig sauer.
Ich habe nur gedacht, bis jetzt die Alte, die meckert mir so viel, ich hau jetzt ab. Ich will mal Ruhe haben. Und mit diesem Gefühl bin ich dann von zu Hause weggegangen, bin in eine Kneipe gegangen, hab Skat gespielt, hab da in dem Spiel ein bisschen meine Befriedigung gesucht und wollte meine Ruhe haben.
Bloß wir haben mal gesagt, warum musst du denn immer trinken? Du weißt genau, dass Mutti dich aufhört und wenn Mutti dich scheinen lassen will, dann bist du sauer auf sie. Und wenn du trinkst, dann machst du sowieso nur deine ganze Leber kaputt und so.
Wenn ich ein paar Bier getrunken habe oder ein bisschen angetrunken war, dann wusste ich nicht mehr, also dann habe ich weiter getrunken, bis ich dann nicht mehr konnte. Ja, also am nächsten Tag bin ich mit einem großen Kopf aufgestanden, Kopfschmerzen gehabt, alles. Und habe immer gesagt, ich trinke nichts mehr. Und dann wieder drin. Ich habe den Fehler, wenn ich was getrunken habe und ich war angetrunken, dann habe ich nicht mehr aufgehört. Da habe ich so lange getrunken, bis ich unter den Tisch gefallen bin.
Er ist reingekommen und ich habe ihn angeguckt und ich wusste, er ist besoffen. Dann war ich erst mal ruhig und dann guckte er und dann sagte er meistens, ist was? Und dann war er gleich auf der Birke.
Also wir waren immer sauer über ihn. Und der hat dann über so geredet, über seine Mutter und so, über den Krieg und so. Und dann hat er mal geredet über seinen Vater, der im Krieg gefallen ist. Und naja, dann hab ich ihm mal Kaffee mit Salz gemacht, weil er dann davon müde wird und dann legt er sich hin. Und dann redet er uns nicht die Ohren voll.
Ich bin groß geworden in einer Familie. Der Vater hat sehr viel getrunken und hat meine Mutter sehr viel geschlagen. Und der hat also Unmengen gesoffen. So, das ist mir das also überhaupt, auch in unserer ganzen Familie. Wir haben eine ganze Menge Alkoholiker, das kann ruhig erwähnt werden. Das mir das ein Gräuel ist.
Ich habe meine Mutter dann immer bei der Arbeit angerufen und habe immer gesagt, du sollst dann jetzt nach Hause kommen. Habe immer gesagt, Papa ist betrunken und so. Dann war sie auch schon bedient. Dann kam sie auch immer gleich nach Hause. weil sie Angst hatte, dass mein Vater unschlägt.
Also ich hasse nicht so sehr wie Ina, wenn Ina so besoffen ist. Und wenn er sich dann so hinknallte, so auf den Sessel, ja, also der Sessel, der flucht dann das halbe Wohnzimmer. Und ich wollte dann an für sich ruhig bleiben, ja, und er guckte einen dann so an, so ganz aggressiv, nicht? Und dann sagte, was hast du denn, ich darf ja auch mal saufen gehen. Und ich sage, na, ich sag ja, Janisch, der eben, dann sagst du wieder, Janisch, du bist hier ganz klein, aber weißt du, was du gemacht hast und so. Und ich hab mich geahnt, und dann kramte er also Sachen raus, die wirklich erstmal uralt sind, ja. Und dann setzte er sich vor den Kühlschrank rein, kickte in den Kühlschrank, nicht zu fressen da.
Ich erinnere euch an einen Zank, da hatte sich mein Vater so vollgelaufen lassen und da hat er gesagt, ich will Stullen haben, so hat er Teller rumgeworfen und so, war. Und dann habe ich immer auf meine Mutter gestanden. Ich war auf meine Mutter ihre Seite gewesen. Und dann habe ich gesagt, Mutti, mach hier doch Stullen. Da hat meine Mutter gesagt, puh, wie komme ich denn dazu, war?
Und dann bin ich losgegangen. Heike meckert und getobt und sagt, ja, du bist ein besoffenes Schwein und du alter Hurenbock, wo warst du wieder rum, Huren? Und dann sie hält das ausgegeben. Ich war überhaupt nicht gut, du lässt mal bloß nicht ran, hat er mal geschrien. Und so kam dann ein Wort an. Und dann haben wir uns mächtig in den Flicken gehabt. Und meistens, wenn er nicht auf dem Höhepunkt war, dann kamen die Kinder raus.
Wenn sich meine Eltern gestritten haben, habe ich immer auf der Seite meiner Mutter gestanden, weil mein Vater meine Mutter dann immer geschlagen hat. Meine Mutter, die konnte sich halt nicht wehren.
Und dann bin ich meistens zu den Kindern schlafen gegangen. Wusste, das genüschte ihm denn nicht. Er wollte denn mit mir zanken. Er hatte denn also echt was viel auf dem Herzen. Und dann kam er rein, dann hat er mal wieder die Tür aufgerissen, hat er mich wach gemacht, dann hat er die Kinder wach gemacht.
Ich habe immer nachts geträumt, dass meine Eltern weggegangen sind. Ganz alleine, da kamen sie nie wieder mehr. Oder mein Vater, der ist weggegangen, der ist auch nicht mehr wiedergekommen. Oder der hat meine Mutter nachts um mich gebracht. Oder mein Vater, der hat sich verbrannt oder der hat unsere ganze Bude verbrannt. Habe ich alles mal geträumt.
Ja, und dann hat meistens angefangen zu heulen, die Kinder haben geheult und so hinter dann die ganze Nacht.
Und eines Tages habe ich so doll geträumt, dass er uns alle mit ganz vielen Ameisen, mein Vater, wollte uns verrückt machen, mit Ameisen im Bett gemacht haben. Und dann bin ich wirklich aufgewacht und habe ich vor Angst geschrien.
Natürlich war ich dann den nächsten Morgen echt fertig, weil er mich hat einfach nicht schlafen lassen. Ja, und dann hat er mir prompt erklärt, ich weiß von nicht. Also hätte ich ihn tot machen können, ja, ehrlich. So manches Mal gedacht, ihn könntest du umbringen. Mein Selbsterhaltungstrieb ist bestimmt zu groß, um ihn umzubringen. Der gern Knast gegangen. Aber ich spielte halt so manches Mal mit den Gedanken, gedacht, Mensch, den Kerl, dem müsstest du die Pape zudrehen, ja.
Meine Mutter wollte sich dann eines Tages vergiften. Mit Schlaftabletten, ganz, ganz viel Schlaftabletten.
Nur mein großer Sohn war da und ich hatte mich mit meinem Mann furchtbar gezankt. Und da habe ich bei meinem großen Sohn geschlafen im Zimmer. Und darüber ist mein Mann so wütend geworden und hat dann mir meinen ganzen Schlafzimmerschrank ausgeräumt und hat mir halt ein Kinderzimmer reingeschmissen und sagte, nun kannst du bei deinem Sohn auch wohnen. Und da hatte ich also Tabletten gehabt. Kann ich Ihnen auch nicht mehr sagen, warten, da habe ich die alle genommen.
Ich habe sie ja gleich da hat eingeflößt, also ein Gegenmittel, also Wasser mit mächtig Salz drin, also was einen Brechreiz hervorruft. Und sie hat auch mächtig gebrochen danach. An der Tag war sie ja nicht grün.
Ich wollte ihn erschrecken und habe hundertprozentig gewusst, davon kannst du nicht sterben, davon kannst du eventuell dich furchtbar übergeben, ja. Und hatte also ihm einen Zettel hingelegt, ja, nimm mir das Leben, also richtig auf Bravour. Und ich wusste, er kommt nach meinem Zimmer und raucht noch mal eine Zigarette. Also das war halt nur so, ihn zu ärgern. So richtig Selbstmordabsichten hatte ich nie für mich gehabt, das immer. Das geht noch weiter, das Leben. Also mir selbst hätte ich nie was getan. Ich war aber meiner Familie gegenüber hatte ich einen sagenhaften Hass, die hätte ich alle umbringen können, ja.
Also wenn mein Vater besoffen ist, dann verstehe ich mich ganz gut immer so. Also denn der haut mich nicht, immer nur die anderen Behen. Mir haut er nie. Ich kann, wenn ich sage, Papa, hör doch auf damit, dann sagt er, na gut, ich hör auf. Dann können sie mir nach oben ballen, dann passiert nicht. Immer wenn ich jemand sage, dann hört er. Dann denke ich, dann bin ich immer der Vater und er der Sohn.
Wenn er so gesoffen hat, dann war ich für ihn die Mutter und nicht die Frau. Nur manchmal der nachts im Bette, dann war ich seine Frau. Ansonsten musste ich ihn abschleppen, wie ein kleines Kind an der Hand nehmen und musste ihn nehmen und das hat mir nicht gefallen. Die Versöhnung, die endete bei uns immer im Bett. Und da kann man an für sich sagen, bei uns war das war an für sich nie so sehr hin. Auch während der Arbeitslosigkeit, das war irgendwie für uns was, wenn man vielleicht sagte, das kann uns kein Mensch nehmen. Irgendwie, da waren wir uns beide eigenartigerweise einig. Und da habe ich dann nur immer noch gemerkt, wir lieben uns beide nicht. Das war nachts, wenn man ihm dann sagte, naja, dann ist alle duster, kein Mensch kann einem was tun. Das war erst nachher hin, nachdem ich ihm, wie gesagt, wieder schwanger war. Dann war für mich alles vorbei. Dann war er für mich eben das Letzte, ja.
Also die intimen Verhältnisse waren ein bisschen nachgelassen gehabt. Wie gesagt, meine Frau ist ja immer abgearbeitet gewesen. Ich war ausgeruht. Ja, deswegen vielleicht.
Das war nachher, habe ich immer gedacht, nee, er liebt dich doch nicht, er benutzt dich so nicht, er ist doch wie so ein Tier. Und dann hat mich so mitgenommen mit diesem Kind und ihm hat das alles so kalt gelassen. Für ihn war das so alles so, naja, Gott, was soll das nun, wa? Und da war dann alles für mich vorbei. Da habe ich dann ihn ja nicht mehr geliebt, dann habe ich ihn nur noch gehasst.
Zuerst wussten wir alle nicht, dass meine Mutter schwanger war. Und dann hat meine Mutter gesagt, dass sie sich das abtreiben lässt, weil sie kein viertes Kind aufnehmen kann. Und wir wollten eigentlich alle, dass meine Mutter das Kind kriegt, aber meine Mutter wurde damit nicht fertig, weil der Dirk alles haben wollte und immer Geld haben wollte. Und da hat sie sich dazu überlegt, wenn jetzt das andere Kind groß werden würde, würde es vielleicht auch alle zu haben wie Dirki.
Also zuerst bin ich zu meinen Frauenarzt hingegangen, weil ich eben dachte, ich bin schwanger, weil ich ja das Kind nicht haben wollte, wollte abtreiben. Er stellte auch dann eine Schwangerschaft fest und schickte mich dann zur Ärztekammer hin, da musste man das beantragen. Und die gaben mir ein Formular mit und so weiter. Das musste wieder vom Arzt ausgefüllt werden und dann zum Krankenhaus hin. Und dann wird man da wieder untersucht. Und man ist also, wie gesagt, selig auf so einem Tiefpunkt angelangt. Die gucken einen an, so als wenn, naja, was soll denn, das hier ein Kind wegmachen. Und dann wollen sie eben die ganze Geschichte hören. Dann wurde einem gesagt, na, wenn sie 3 Kinder haben, dann werden auch 4 groß. Und das werden sie doch schaffen. Und dann ist kein Geld da, dann ist das nicht da. Und das ist dann eben, wie gesagt, das, was einen dann schon so schafft. Denn eine Woche im Krankenhaus lässt man dann nur die Kinder. Und also das war eben, das kommt alles auf einmal. Und dann war auf einmal bei mir der Ofen aus. Und dann habe ich vollkommen abgedreht und bin auf meine Familie losgegangen.
Da ist meine Frau mit dem Messer auf mich losgegangen. Und zwar ist sie dadurch gekommen, ich bin auch einen Abend vorher in Heben gegangen. Und da hat sie so in Wut gebracht. Und wir wissen, das ist so ein Wortwechsel. Und also wir haben uns richtig gestritten und gesankt. Und sie ist dann nachher hinten gegangen, bei den Kindern schlafen gegangen. Und ich habe dann vorne im Schlafzimmer geschlafen, alleine. Und den nächsten Morgen ging dann das Theater weiter.
Da hatte er mit den Kindern so rumgetobt und dann habe ich rumgewettert. Und dann schrie ich eben da rum und da schrie er mich auch so an, du bist ja hysterisch, du hast ja wohl eine Meise. Und dann fingen die Kinder an zu schreien. Ich bin ins Wohnzimmer gegangen und habe gesagt, lasst mich bloß alle in Ruhe, ihr könnt mir mal. Und da kam er so hinterher und sagte, du spinnst doch wohl, mach den Kindern endlich was zu essen jetzt, du kannst ja nicht ausrasten. Ja, und da saß er so in der Küche, so auf dem Stuhl und das ist er mich so richtig schämig so angriente und zeigte mir noch einen Vogel und sagte, also die Club wirklich bald, du kannst jetzt ab in eine Klapsmühle, ja, andere Frauen kriegen auch ein Kind. Deshalb brauchst du nicht so anzugeben.
Da hat sie so ein großes Messer, so ein richtiges Brotmesser. Und dann hat die gesagt, du Arsch, sagst du, die steche ich ab.
Und da habe ich geschrien, ihr könnt euch alle umbringen, bringt euch alle um, ihr seid wohl alle wahnsinnig geworden, mich hier so anzugreifen, du mit deiner scheiß Jörn, du kannst ausziehen und lass mich hier in Ruhe. Und raste eben auf ihn drauf los. Und da schrien die Kinder los und er brüllte mich auch an, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, er hat mir gar nicht an den geknallt, ich wüsste nicht mehr so genau. Und hat das Messer weggeschmissen und dann bin ich ins Zimmer und habe ganz furchtbar geheult.
Ja, da habe ich ganz schön Schreck gekriegt und sind ein paar Tage in uns rumgeschlichen, haben uns nicht mehr mal angeguckt und nicht mehr guten Morgen gesagt. Und das ging eine ganze Weile, bis sie dann ins Krankenhaus gekommen ist, bis zur Abtreibung.
Dann war das dann auch weg und hatte aber danach also ein ganz mieses Gefühl mir selbst gegenüber und so Depressionen gehabt. Also da hatte mir dann gesagt, der Arzt, das wäre vollkommen normal. Das hätten alle Frauen, das hätten sie eben eher wissen müssen, dass sich, wenn sie sich ein Kind wegmachen lassen, dann ist ein eben so ein bisschen dumm. Und naja, und dann haben sie einen eben doch nicht gerade so behandelt, wie man eben das gerne hätte. Die denken, man ist eine Mörderin. So wird man eben von manchen Ärzten hingestellt. Dass man damit alleine fertig werden muss, das ist für die also alle so nebensächlich. Naja, wir haben mit eben die Macht und nun sehen sie damit zu.
Die Abtreibung war im September 77 und ich habe hier sie war 14 Tage im Krankenhaus. Ich habe hier den Haushalt geführt, die Kinder zur Schule geschickt, fertig gemacht, Mittag gekocht. Und zu meinem Hobby bin ich gar nicht mehr gekommen, zu meiner Eisenbahn. Und sie ist wieder rausgekommen und also dann habe ich so gepflegt und gehegt, kann man praktisch sagen, um wieder richtigen Kontakt mit ihr zu kriegen und hat wunderbar geklappt.
Und ich musste dann zur Untersuchung hin, zu meinem Frauenarzt, eben wie gesagt, durch dieses Kind abnehmen lassen Und da sagte der zu mir, sagen Sie mal, Frau Schumacher, Sie sind doch total am Ende mit Nerven, bei Ihnen Luft doch ja nicht mehr. Und da habe ich mich mit ihm so ein bisschen unterhalten und da sagte der zu mir, also ich habe einen guten Kollegen, der ist Nervenarzt und nun nicht, dass Sie nur eine Meise haben, brauchen Sie nicht denken, aber geben Sie sich mal da in Behandlung. Und ja, und dann bin ich zu dem Nervenarzt hingegangen und der hat sich mit mir immer viel unterhalten und der sagte ihm zu mir, ich bin nie mit dem zufrieden, was ich eben bin. Das sagt er, das kann ich eben nicht machen, ich muss mich eben zu meiner Lage eben mich hineinfinden. Und andere Männer wären auch arbeitslos, andere Männer hätten auch keine Arbeit und es gibt auch Männer, die trinken. Und das ganze Problem liegt eben nur in unserer Ehe und ich sollte nicht die Schuld immer den Kindern geben.
Meine Frau war beim Nervenarzt und ich sollte auch mal hinkommen. Sie hat auch schon einen Termin für mich gehabt und das klappte nicht. Diese Sprechstunde musste ich wieder zum Arbeitsamt, um mich vorzustellen. Und bin auch hingewiesen, habe mir vorgestellt, da sollte ich die Parkanlagen praktisch sauber in Ordnung halten, in Schuss halten. Bloß jetzt kam noch was dazwischen, ich bin krank geworden. Die Krankmeldung abgeschickt zum Arbeitsamt, zur Krankenkasse, habe von der Krankenkasse aber ein Geld bekommen. Für 10 Tage war das genau. Und dann bin ich wieder gesund geworden und habe aber dann eins unterlassen oder versäumt, dass ich die Gesundmeldung beim Arbeitsamt einschicken musste. Und habe von Oktober, also Anfang Oktober bis Dezember keine Stütze mehr bekommen, also keine Unterstützung, keine Arbeitslosenunterstützung. Und habe ich wirklich mit den Gedanken gespielt, meine Eisenbahn zu verkaufen.
Und dann lebten wir wirklich nur noch von dem Geld, was ich hier habe, denn er bekam keine Arbeit nachgewiesen. Und dann bin ich abends immer noch 2 Stunden eben ohne Papiere arbeiten gegangen, was man ja dann so machen darf. Und er hat dann bei der Hausfahrtstelle geholfen, damit wir überhaupt über die Runden kommen.
Meine Frau hat im Lokal gearbeitet als Servierin. Erst hat sie angefangen als Reinemacherfrau. Das sollte nur 4 Stunden sein. Und dann hat sie auch mal eingeschenkt, also Bier gezapft und alles. Und es wurde das von 4 Stunden, 5 Stunden, 6 Stunden und dann praktisch nachher 10 Stunden. Erstmal warten wir dann zu lange, weil ich so lange hier dann alleine bin. Sie ist morgens 8:30, 9 so mal losgefahren und kam dann abends erstmal wieder. Also praktisch war sie 12 Stunden außer Haus.
Dann zog mein Mann natürlich einen sagenhaften Flunsch, weil ihm zu Hause ist ja die Decke auf den Kopf gefallen. Er hat nichts zu tun gehabt und dann abends hatte man immer eine leichte Fahne, weil man ja was mitgetrunken hat.
Da bin ich ja von morgens bis abends mit den Kindern alleine gewesen und da habe ich auch ganz schön zu knabbern gehabt. Ja, morgens aufstehen, die Kinder fertig, machen zur Schule. Da habe ich den Dirk den ganzen Tag hier gehabt, da ging er noch nicht so Ganztagsschule. Also ich war einmal abends ganz schön geschafft. Das ist doch ein bisschen schwer gewesen.
Naja, und dann haben wir es immer mitgekriegt, weil mein Vater abends getrunken hat. Meine Mutter hat Geld nach Hause gebracht und dann gab es immer Streit. Meine Mutter hat sich dann immer aufgeregt und so. Sie hat dann immer gesagt, ich bringe das Geld nach Hause und du versäufst es.
Er hat bloß immer gesagt, ja, da sind andere Männer und wer weiß, warum du nicht nach Hause kommst und so. Und du trinkst, ich darf nicht trinken.
Und ich war einmal da und da habe ich gesehen, also mal so ein Klaps auf den Hintern und alles. Und ich bin eifersüchtig, ja. Und da habe ich irgendwie ein paar Szenen gemacht. Habe gesagt, die fällt mir nicht, wie sie mit dir umspringen. Und dann die Arbeitszeit ist so lange und so habe ich ihr das praktisch vermiest und habe gesagt, also wenn du jetzt da nicht aufhörst, dann will ich dich auch ja nicht mehr sehen. Also praktisch wäre es dann die Storm für mich.
Jede Woche bekam ich 300 Mark auf der Hand und Ende des Monats kam dann immer noch die Abrechnung. Und das war natürlich für meinen Mann entschieden zu viel, dass er gesagt hat, also das zieht da nicht ein, du verdienst zu viel Geld, bist nie zu Hause. Und ich stehe hier wie so ein Hans Wurst da und ich möchte, dass du da aufhörst.
Ich meine, ich habe nun jahrelang immer das ganze Geld nach Hause gebracht. Ich war praktisch der Verdiener, der Ernährer. Und jetzt auf einmal, vielleicht war es auch das Ausschlaggebende, dass auf einmal eine Frau mehr verdient als wie ein Mann. Und das war mir ein bisschen, also nicht ganz geheuer. Also praktisch habe ich mir selber eingebildet, ich bin jetzt ein Nichts. Meine Frau verdient, ernährt die Familie. Was bist du denn noch? Habe ich so zu mir so selbst gedacht.
Ich finde es scheiße, dass sie sagen, die Frau gehört in den Haushalt und der Mann geht arbeiten. Die Frau hatte genauso so ein Recht, Geld zu verdienen.
Naja, und maßgebend war das, Er hatte immer zu mir gesagt, ich bin der Ernährer und ich habe euch gut genug ernährt die ganze Zeit und du erniedrigst mich so. Und er hat gesagt, du spinnst ja, das ist halt Einbildung, andere Frauen arbeiten auch, verdienen auch mehr Geld.
Und dann eines Abends, da hat sie dann eine Geld gekriegt und dann hat sie das vorgemacht, wie ich das mal früher gemacht habe, habe ich ihr das Geld immer so auf den Tisch geknallt.
Und da hatte ich mit meinem Chef ein bisschen Ärger gehabt, also ein bisschen so Krabbel. Und da hatte ich also auch was getrunken. Und da hatten mich die Gäste so, einer hatte gute Gäste gehabt, die haben gesagt, trink mal mit, wie das eben so ist. Und da hatte ich ein ganz schönes Ding zu laufen, wie ich abends nach Hause kam. Und hatte also den Tag ungefähr 30 Mark Trinkgeld gehabt und dennoch mein Lohn 330 Mark. Und er sitzt so abends da und hat was getrunken. Und da fing er wieder an, ja, und ich habe noch Geld gebracht. Dann bin ich so wütend geworden und da hatte ich so das kleine Geld gehabt und habe so das ganze Geld genommen und ihn so auf den Stuhl geworfen. Ich sah, hier, kannst mal sehen, wie viel Geld ich verdiene. Und was bist du schon, wa? Du sitzt hier zu Hause und säufst den Kanal voll und ich ernähr dich.
Und dann hat sie gesagt und sagte, hier, das habe ich verdient und nimmt so das Geld und schmeißt mir das so am Kopf. Und das war furchtbar. Wie sie auf einmal das Geld genommen hat und wieder am Kopf geschmissen hat und sagt, das habe ich verdient, ich bin ja genauso gut wie du.
Ja, dann ist mein Mann aufgestanden, hat mich ganz böse angeguckt und hat die Tür geknallt und war weg. Und dann kam er erst den nächsten Morgen wieder, aber voller jetzt nicht mehr. Und hat er ganz doll randaliert, eben hat hier alles rumgebrüllt und Musik ganz laut gemacht und ich bin eben sonst was. Und er ist hier der Herr im Haus, ich sollte mich endlich mal merken, wenn ich da eine Kneipe hingehören, soll ich da gefälligst hingehen und dann soll ich wegbleiben.
Ich hatte Minderwertigkeitskomplexe, kann man ruhig sagen. Weil man, wenn man als Mann immer gearbeitet hat und hat man die Familie ernährt, von vorne bis hinten ernährt und alles konnte man sich leisten, jetzt auf einmal ist man zu Hause. Jetzt ist die praktisch bringt die Frau das Geld, ja, und ich weiß nicht, ob es jeden Mann, anderen Mann auch so geht wie mir, aber ich fand mich irgendwie kleiner dadurch, ja. Also jetzt hieß es immer, Mensch, deine Frau ernährt dich, ja. Wie gesagt, durch die Arbeitslosigkeit bin ich ein bisschen kleiner geworden, wenn die hieß immer, ich ernähre doch die Familie. Das war für mich ganz furchtbar, ganz schlimm.
Und dann habe ich gesagt, ich gehe nicht mehr hin. Und sagt er dann, nun geh doch wieder hin, nun mach doch und so, weil ihm dann auch dann das Geld leid hat. Und dann bin ich doch wieder hingegangen und dann wurde ich aber ganz schwer krank, habe es mit dem Rücken gehabt und da war ich 8 Wochen krank geschrieben und dann bekam ich sowieso von meinem Chef die Kündigung und damit hörte das dann auf.
Und heute, ja, dann habe ich auch am 1. Januar 78 hier die Hausverstelle übernommen. Nun komme ich, habe ich wieder Leute, praktisch ich bin wieder wer. Ja, habe meinen Aufgabenbereich, wo ich mich bestätigt fühle, ja.
Da, wie gesagt, hatte er dann wieder unwahrscheinliche, ja, und ich bin hier Vollhauswart, ich habe jetzt Arbeit und dann trumpfte er so auf. Ich nehme an, er wollte mir dazu heimzahlen, weil ich ihm der Arbeitslosigkeit über ihn so gepiesackt habe. Und dann fing er wieder an, ganz doll zu trinken. Und da habe ich immer zu ihm gesagt, du sollst nicht so viel trinken, wir müssen unsere Schulden zurückzahlen, denn wir hatten... Durch dieses Dilemma der Arbeitslosigkeit wurde uns ja alles eben immer wieder gestundet. Und bei jedem bisschen, was man eben sich so gezankt hat, habe ich gesagt, du kannst mir mal, lass mich von dir scheiden. Das war also erst so mehr Rede, wie man so sagen kann.
Ich fand es eigentlich richtig, dass meine Mutter dich scheiden wollte, aber ich wollte gerne mit alle beide zusammenbleiben. Dann wusste ich nämlich gar nicht so, wem ich gehen soll. Entweder zu meinem Vater oder zu meiner Mutter. Früher, als ich klein war, bin ich nur zu meinem Vater gegangen. Und am meisten hänge ich ja auch sehr an meinem Vater.
Ich bin dann abgehauen, bin dann mal zu meiner Mutter hin, mal zu meiner Tante hin und habe dann immer gesagt, ja, aber am Montag gehe ich zum Anwalt, ich reiche dann die Scheidung ein. Und dann bin ich nach Hause gekommen und dann hat er mich mit seinen Hundeaugen angeguckt, weil dann habe ich gesagt, ach naja, wir verschieben das.
Mein Vater will sich ja gar nicht scheiden lassen, aber meine Mutter, wir wollen es gar nicht. Wir finden es besser, wenn unsere Eltern zusammenbleiben, dass wir richtig Vater und Mutter haben. So haben wir ja dann noch Vater und Mutter, aber wir wollen, dass Vater und Mutter noch zusammenlebt.
Ich hatte nur noch meine Scheidung im Kopf gehabt, denn das hing ja wirklich nicht mehr weiter. Der war ehrlich kaputt, war der. Na und dann am Vatertag, dann hat er sich wieder richtig volllaufen lassen. Der war voll bis oben hin. Und dann habe ich mir vorgenommen, also jetzt ist endgültig Ende. Jetzt gehst du am Montag zum Anwalt und reichst dir die Scheidung ein und aus.
Ich habe hier im Wohnzimmer auf der Couch gesessen und habe meine Frau beobachtet, was sie also tut. Sie hat ihre Arbeit so erledigt und alles und hat ihre Papiere zusammengesucht. Familienstammbuch, Geburtsurkunde, also praktisch alles, was man, die Unterlagen so für die Scheidung braucht. Und da ist sie dann auf einmal losgezogen, weil eine Tochter war bei. Ist es nachmittags, das war ein Montag, ist es nachmittags los. Dann kam sie wieder und hat gesagt, ich habe die Scheidung eingereicht.
Und da war er dann ganz ruhig und hat also weiter zu der Sache gar nichts mehr gesagt und hat bloß zu mir gesagt, ich trinke nicht mehr, ich verspreche dir das. Und ich habe gesagt, nee, ich lasse mich darauf nicht mehr ein, das erzählst du mir jedes Mal und ich will das nicht mehr.
Ich habe gespürt, irgendwas gespürt, ja, dass irgendwas im Busch ist. Aber dass meine Frau sich gleich wie eine Scheidung einreicht, also damit habe ich nicht gerechnet.
Ich bin zu meiner Mutter gefahren und wollte normalerweise bei meiner Mutter schlafen und habe dann gesagt, vielmehr meine Mutter sagte mal, du, ich habe so ein unruhiges Gefühl, fahr doch lieber nach Hause, ich gebe dir Taxigeld. Nachher macht er was mit den Kindern. Und da habe ich nur gesagt, er hat meinen Kindern nie was getan, warum sollte der denn jetzt was tun? Naja, vielleicht trinkt er.
Also zu dem Zeitpunkt war ich aber vollkommen nüchtern. Ich habe hier im Wohnzimmer gesessen und habe Fernsehen geguckt. Und meine Frau kam nicht und wie gesagt, ich hatte Angst gehabt, dass ich doch, dass das vollkommen ernst ist und jetzt mit den Kindern dann auch hier alles. Und das war ein bisschen zu viel für mich und ich habe mir den Fernsehen angemacht und da lief ein Kriminalfilm mit Selbstmörder, also auch mit Selbstmörder. Und da war auch fast ein Problem, wie ich in dem Moment bin und habe und praktisch das nachvollziehen wollen, was im Fernsehen ja.
Da hat mein Vater zu uns alle gesagt, ich werde euch umbringen. Und da hat er, dann hat er sich ein Seil genommen, ist mal runtergegangen, wir haben nur was klappern gehört, hat mir nichts bei gedacht, war. Dann ist er, dachte ich, er geht schlafen, weil alles ruhig war.
Ich habe so ein Gurt genommen, wo man die Jalousien mit hochzieht, habe am Knauf oben vom Fenster angemacht, also praktisch einen Knoten drin, dann rumgewickelt und dann unten eine Schlaufe.
Kam meine Mutter wieder, hat nach uns zuerst geguckt und hat nach meinem Vater geguckt, hat Licht angemacht und hat dann meinen Vater an der Balkontür hängen sehen.
Und wie ich dann so die Schlafzimmertür aufgemacht habe, dann haben wir so rote Beleuchtung, da sah das also ganz irre aus, ganz komisch, ja. Ich wusste ja nicht, was ich machen soll, bin in die Küche gerannt und haben so eine große Schere, habe ihn abgeschnitten, weil ich dachte, nun ist sowieso vorbei. Also mal zu hängen lassen, gedacht habe ich überhaupt nichts. Dann knallte der so auf den Boden runter und dann habe ich ihn so angefasst und da habe ich gemerkt, das Herz schlägt. Und dann habe ich die Feuerwehr angerufen und auch dann, als die Feuerwehr da war und die Polizei, also ich bin gar nicht zum Denken gekommen.
Ich bin aufgestanden, mein großer Bruder ist aufgestanden, wir sind alle wach geworden durch den lauten und also durch das laute Gerede und so. Und der Dirk hat angefangen zu heulen und wir haben nur dann meinen Vater noch da am Bettrand sitzen gesehen. Der hat nur so getan, der war ein bisschen anlaufender Wilde, der wollte meiner Mutter einen Schreck einjagen. Dann haben die gesagt, er ist nicht mehr ganz normal.
Dann kam er erst ins Neuköllner Krankenhaus und danach in Bonhoeffer Heilstätten. Und dann bin ich hingegangen zu Bonhoeffer Heilstätten und sprach auch mit dem Arzt. Und der hat mir dann eben erklärt, dass mein Mann sehr, sehr starke Depressionen hat und Minderwertigkeitskomplexe. Und es fängt schon an mit seiner Arbeitslosigkeit, dass er das alles nicht damit nicht fertig geworden ist. Und es hat sich alles so zusammengestaut bei ihm und dass ich ihn nun verlassen wollte jetzt. Das war denn der treibende Keil, dass er sich das Leben nehmen wollte. Ob er sich nun wirklich das Leben nehmen wollte, das steht auf dem anderen Blatt, haben die gesagt, aber das wäre eben immer ein Hilfeschrei eines Menschen.
Und da war ich fast eine Woche drin. Da bin ich ja nicht nur zu Fällen gekommen, wo ich alleine praktisch bei Selbstmordversuchen, da waren sie in einem Haus drin, waren ja alle Fälle, da waren Trinker drin, da waren diese die Anfälle mal so kriegen, also die manchmal ganz normal sind und dann auf einmal so Zuckungen und alles. Mit sowas waren wir ja zusammen, also war ich ja da drin, und das war furchtbar und da habe ich mir geschworen, nie wieder. Ich bin auch dann nach Hause gekommen und meine Frau hatte mich ja, sie wollte ja nicht, dass ich wieder rauskomme, ich sollte ja nur länger drinnen bleiben, bloß meine Mutter hat mich dann rausgeholt zu dem Zeitpunkt und deswegen kam es auch, wenn du dich wieder mit Gabi vertragen tust, dann bist du für mich gestorben.
Kopi sagt, er soll mir einen Puckel runterrutschen, ich will mit ihm nichts mehr zu tun haben.
Am 13. Mai, jetzt ist schon... Das sind 4 Tage, nachdem ich entlassen wurde, beziehungsweise raus durfte aus der Nervenklinik, hat meine Frau Geburtstag gehabt. Und ich bin hierher gekommen und meine Frau war hier und hat einen Blumenstrauß mit ihr gebracht.
Ja, ich kann mich daran erinnern, dass er gekommen ist, hat mir die Blumen gebracht und ich war sehr abweisend zu ihm. Und er saß im Wohnzimmer, ich bin immer wieder rein, habe mit ihm rumgemeckert und rumgebrüllt. Und er sagte, wir können uns doch mal ruhig darüber unterhalten. Da habe ich gesagt, nee, ich will nicht mehr. Denn das hat sowieso alles keinen Sinn und dann palaverten wir quasi um nichts rum. Und er ist dann gegangen, er ist dann zu seiner Mutter hingefahren. Dann bin ich mit meiner Tochter zu meinem Vater hingefahren. Ich wollte mir von dem Geld leihen, weil ich eine Wohnung in Aussicht hatte und musste da 2 Mieten vorausbezahlen. Und das Geld hatte ich nicht. Und dann kam ich nachts um 12:30 nach Hause und da war er wieder hier.
Das haben wir noch nicht zusammen gesprochen. Also das war alles noch auf Distanz. Also meine Frau hat hinten gewohnt, in ein halbes Zimmer. Also wir haben 2 Kinderzimmer und Schlafzimmer, Wohnzimmer. Und Gabi hat hinten im halben Zimmer geschlafen. Die Kinder in einem großen Zimmer und ich dann vorne im Schlafzimmer hier. Und im Wohnzimmer waren wir praktisch immer zusammen. Sie war ja nichts zu umgehen.
Und, und bevor ich zu meinem Vater gefahren bin, da war gerade so eine Musiksendung und da hatte ich so ein Lied aufgenommen gehabt. Und das war irgendwie so traurig, du sollst wissen, dass ich dich noch liebe und so. Und er dudelte das immer den ganzen Abend, ja, und dann fing ich an zu heulen. Naja, und dann aber, ich war eben stur, ich habe gesagt, nee, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben.
Und das erste Mal, wo wir wirklich zusammen gesprochen haben und haben gesagt, Mädchen, das war eine Woche oder 14 Tage, nachdem ich hier war. Und aber immer auf Distanz.
Naja, wir unterhielten uns dann an für sich ziemlich vernünftig beide und ich bin dann ins Bett gegangen. Bei meiner Tochter habe ich hinten geschlafen. Und da kam mir das erste Mal so richtig hoch, wie das so beschissen ist, so alleine und so. Und er saß dann noch hier. Naja, und er kam dann ein paar Mal rüber ins Zimmer und wollte immer dann sprechen mit mir und so. Ich habe gesagt, nee, lass mich in Ruhe.
Dann habe ich zu ihr gesagt, Mensch, du kannst doch hier wohnen bleiben, bis zur Scheidung und alles. Ich habe gedacht, Mensch, wenn sie hier bleibt, dann kann ich sie praktisch überreden, vielleicht wird das gut. Ja, also ich habe einen Hoffnungsschimmer gehabt.
Dann habe ich gesagt, naja, ist gut, ich sage, dann bleibe ich hier und bleiben wir beide zusammen, aber die Scheidung nehme ich nicht zurück. Ja, und so sind wir dann eben quasi beide zusammengeblieben, haben mit den Kindern darüber gesprochen, haben den beiden Großen das erklärt, dass wir es eben nochmal versuchen, aber eben, wie gesagt, wir leben weiterhin in Scheidung.
Dann hatten wir nachher eine Diskussion gehabt, einen Vorschlag meiner Mutter gemacht. Also Kinder, liebe Tina und so, war, wir machen jetzt einen Vorschlag, dass Papa nicht mehr trinken tut und wenn er wieder trinken tut, dann lasse ich mich wieder scheiden. Da haben wir gesagt, na gut, machen wir. Manchmal, er kann schon trinken, aber sich nicht volllaufen lassen, so. Also randaliert, vielleicht 3, 4 Bier kann er schon trinken und so.
Das Wichtigste, was ja wirklich in diesen ganzen Sache war, dass wir uns beide hingesetzt haben und heutzutage jetzt sagen, du, pass mal auf, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht, versuchen wir es so rum. Das ist, glaube ich, die ganze Sache und der ganze Grund gewesen, hat früher nie der Fall war, dass wir nie über diese Sachen gesprochen haben.
So wie ich es eben gemacht habe, dass ich mich quasi über ihn gestellt habe, das ist verkehrt gewesen. Dass man nicht jetzt sagen kann, du bist jetzt ein Stück Dreck und ich bringe alles, ich bringe das ganze Geld nach Hause, sondern man sollte immer noch den Mann hochhalten und sagen, na, du bist ja unser Mann und dann reicht das Geld eben.
Also wenn ich nochmal arbeitslos werden würde, würde ich das bestimmt, ich habe es nur am eigenen Leib erfahren und kann ich auch jedem sagen, also erstmal die Hände weg vom Alkohol. Da findet man die Lösung nicht mehr. Und dann muss der Mensch auch nicht, ich bin ein bisschen labil gewesen, also das sich alles nicht so zu Herzen nehmen, bitte ist. Ja, das ist, weil der Alkohol, der macht viel kaputt. Das ist schlimm.
Man muss eben versuchen, mit ein bisschen Geld auszukommen und man muss es vor allen Dingen den Kindern erklären. Unsere sind ziemlich groß, wir hätten es ihnen erklären können, hätten sagen können, Kinder, hört mal zu. Das gibt nicht andauernd was Neues, ihr müsst mit dem auskommen, wir müssen ihm versuchen, über die Runden zu kommen. Papa hat ein Malheur gehabt, er ist arbeitslos geworden, wir wollen ihm jetzt helfen und wir reichen auch so. Und vor allen Dingen sich nicht trotzen, so wie ich heute zum Beispiel mache, wenn er sagt, ich habe Appetit auf ein Bier und gehe mit ihm mit und trinke mit ihm mit ein Bier. Das hätte ich auch während der Arbeitslosigkeit machen sollen und die gesagt haben, ihm zu ihm sagen, du bist nicht alleine, mach mal keine Angst und ihn nicht so allein lassen mit seinem ganzen Kummer. Denn ein Mann, der so lange eine Familie ernährt hat, wie das mein Mann gemacht hat und immer der Hauptverdiener war und dann auf einmal knallt die Frau ihm das Geld auf den Tisch und sagt, hier, guck mal, das ist grundverkehrt, kann ich heute sagen.
Ich war jetzt fast ein Jahr arbeitslos und in die gleiche Situation möchte ich, also um Gottes Willen, nicht mehr gelangen. Ich habe zwar also hier Hausfahrt bei der Wohnungsbaugenossenschaft, also das passt krisensicher. Aber den einzigen Rat, den ich immer jedem wieder geben kann, Hände weg vom Alkohol. Und dann mit jemandem darüber sprechen, über die Probleme, die entstehen.
Ich habe ihm geholfen, er hat mir geholfen, wir haben wieder zueinander gefunden. Fred schafft es genauso wenig alleine auf einem Bein zu stehen wie ich. Ich schaffe es auch nicht alleine. Wir haben zwar Bier den großen Rand und schmeißen uns immer vor und sagen, naja, du kannst mir mal, aber im Endeffekt schafft es keiner von uns Bier alleine. Wir brauchen uns beide. Das haben wir jetzt erkannt und darum klappt es.
Fred S. Ich wurde immer kleiner. Wir brachten ein Hörstück von Karl-Heinz Schmidt. Die authentischen Personen der Familie S. waren der Vater Fred, die Mutter Gabriele, die Tochter Christine und der Sohn Michael. Ton und Schnitt Georg Fett und Rainer Rottmann. Realisation Karl-Heinz Schmidt. Sie hörten eine Gemeinschaftsproduktion des Hessischen Rundfunks und des RIAS Berlin.